So, Dankeschön. Ich danke mich für die Einführung und möchte Ihnen am Anfang einen Videofilm zeigen über einen Klartraum, den ein Psychotherapeut spielt, den er aber selbst erlebt hat. Es ging um eine Sendung um Simulatoren. Und es wurde dann am Schluss gesagt, dass der beste Simulator der Klartraum ist. Ich werde Ihnen dann zu dem Film einige Erläuterungen sagen. Damit wir das Technische erst abwickeln, kommt erst zunächst mal ein Film, ein Beispiel für einen typischen Klartraum, und zwar für einen, der tatsächlich echt erlebt wurde, von einem, der heute das Klarträumen in seiner psychotherapeutischen Praxis allen seinen Patienten anbietet. Wobei nicht alle Patienten das annehmen, das ist selbstverständlich. So, Video ab. Hier geht es noch um Simulationstechniken. Das sind keine echten Flieger, sondern Flieger auf einem Bildschirm in einem Flugsimulator. Und zwar sind es zwei Flugsimulatoren. Sie wissen, dass bei der Ausbildung von Fliegern, bei Kampffliegern, immer zwei Flieger da sind, die miteinander kämpfen. Man sieht die Welt nicht, wie sie außen ist, man sieht nur eine Innenwelt. Ähnlich wie wir ja auch nicht die Außenwelt direkt sehen, was ich gestern erläutert habe, sondern nur unsere phänomenale Welt. Kann man das etwas höher machen? Kann ich das von mir aus höher einstellen? So, ich habe das natürlich jetzt ziemlich da geschnitten. Das waren also mehrere Sendungen über Träume. Aber die war ganz instruktiv. Das sind die beiden Piloten, die im Simulator waren. Hört man hier keinen Ton? Woran liegt das?
Hoffentlich, das muss man sich ja wünschen, wenn man das so sieht und hört. Hoffentlich bleibt diesen beiden Piloten und vor allem ihren Vorgesetzten jeden Augenblick bewusst, dass es da einen fundamentalen Unterschied zwischen solchen Simulationen und der zugehörigen scheußlichen, in dem Falle Wirklichkeit, gibt. Aber es gibt Fälle, wo dieser Unterschied gar nicht auszumachen ist. Nämlich dann, wenn unserem Gehirn nicht Sinneseindrücke vorgetäuscht werden durch Lautsprecher oder Projektionswände, sondern wenn unser Gehirn selbst der Simulator ist. Das passiert fast jede Nacht.
Das ist der Psychiater, der träumt jetzt.
Vor allem simuliert bei einer bislang kaum bekannten, sehr aufregenden Art zu träumen.
Kann man die Bilder höher setzen noch?
Ich gehe wie immer zur Uni. Ich denke dabei, wir träumen nach.
Das ist jetzt der Klartraum schon.
Auch alles so klar sieht, wie jetzt hier. Ich schaue mich um, die Gegend ist gewohnt. Und doch auch etwas fremd. Da kommt mir der Gedanke, könnte dies jetzt ein Traum sein? Ich beobachte genauer und die Umgebung tritt deutlicher hervor. Die Farben werden intensiver.
Das kommt häufig vor, aber nicht immer,
dass die Farben intensiver werden. Ein Traum ist.
Und dieser Traum, von dem Sie uns da berichten, Herr Sattler, ist etwas Besonderes. Das ist ein sogenannter Klartraum oder um es genau zu sagen, die Vorstufe zu einem Klartraum.
Was ist das, ein Klartraum, Herr Professor Thule? Sie haben diesen Begriff ja geprägt.
Und Sie haben sich jahrelang wissenschaftlich mit dieser seltsamen Art zu träumen befasst, in solchen Schlaflabors beispielsweise. Was ist ein Klartraum?
Klarträume sind etwas völlig anderes als gewöhnliche Träume. Man ist sich völlig darüber im Klaren, dass man träumt, hat eine klare Wahrnehmung, ist bei klarem Verstand alles, was man sieht, was man hört, was man schmeckt und riecht, ist genauso echt wie im Wachzustand.
Das würde auch für den Schmerz beispielsweise gelten. Also wenn ich mich, wie man immer sagt, in einem solchen Traum in den Arm kneife, dann würde das auch wehtun.
Ja, so ist es. Wie wir hier sitzen.
Dann frage ich mich allerdings, wenn das wirklich alles so echt und so realistisch ist in diesem Traum, kann ich dann überhaupt entscheiden, habe ich eine Chance zu entscheiden, träume ich oder wache ich?
Man kann sich ja Testsituationen herbeiführen.
Im Traum?
Im Traum.
Genau so habe ich es in meinem Traum auch gemacht. Ich überlege, ob ich irgendetwas tun kann, was ich sonst nicht beherrsche. Ich sehe einen Stein im Park und überlege, ob ich so einen schweren Stein wohl hochheben kann. Zuerst habe ich etwas Angst, zum Stein zu gehen. Ich habe Angst, mich vielleicht lächerlich zu machen, weil es doch kein Traum ist. Aber dann packe ich den Stein. Es gelingt. Jetzt bin ich sicher, dass ich träume. Jetzt kann ich meinen Traum, meinen Klartraum, ausleben und unternehmen, was mir in den Sinn kommt.
Das klingt so, als wäre es eine recht erstrebenswerte Angelegenheit, Klarträume zu haben.
Für mich ist es auch erstrebenswert. Ohne Klarträume habe ich den Eindruck, dass ich meine Nächte verschlafe. Ich finde es wichtig, dass jeder auch am Geschehen im Traum bewusst teilnimmt, so wie es auch wichtig ist, am Wachleben, an dem Geschehen bewusst teilzunehmen.
Ist der Herr Sattler nun eine Sonderbegabung oder kann jeder Klarträume haben?
Nach unseren Untersuchungen kann jeder Klarträume lernen.
Und wie lerne ich das?
Der Grundgedanke ist ganz einfach. Stelle ich mir tagsüber absichtlich die Frage, träume ich oder wache ich? Und tue ich das häufig und überprüfe, ob irgendetwas Ungewöhnliches passiert, dann taucht diese Frage früher oder später auch im Traum auf. Und diese kritische Frage bringt mein Gehirn dazu, einen Klartraum zu entwickeln.
Fazit? Unser Gehirn ist der denkbare Simulator. Damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage angelangt.
Wie das entspricht etwas dem kritisch-realistischen Weltbild.
Denn nicht nur beim Träumen, auch im Wachzustand ist alles, was wir erleben, letztlich ein Produkt unseres Gehirns. Das beginnt damit, dass auch die großartigste Kulisse zunächst einmal zusammenschrumpft auf zwei winzige Netzhautbildchen, die dazu noch, nicht wie hier bei unserer Brille, auf dem Kopf stehen. Und von dort geht es dann ins Innere des Gehirns, also von hier, das wäre die Stelle in unserer Hirnstruktur, wo die Augen zu denken wären. Von hier laufen dann die Sehnerven ins Gehirn, transportieren elektrische Impulse, nicht etwa Bilder oder so etwas, elektrische Impulse. Die Sehnerven kreuzen sich dann hier und verlieren sich den hinteren Teil des Gehirns in den Hinterhauptlappen, in die Sehrinde. Und hier, in diesem Bereich, konstruiert unser Gehirn dann aus den elektrischen Impulsen und aus den hier bereits vorhandenen elektrischen Reizmustern unseren Seeeindruck. Niemand weiß, wie das geht.
Mach ich von Doren aus.
Ich hoffe, dass Sie jetzt einen ersten Eindruck gehabt haben, einen echteren Eindruck von Klarträumen, als ich es erzählt habe. Obwohl die Klarträume, die ich erzählt habe, natürlich für die Persönlichkeitstheorie wichtiger waren. Ich komme jetzt nochmal auf die genaue Definition oder möchte sagen Explikation des Klartraums. Es ist erstens gegeben ein Aspekt der Klarheit über den Bewusstseinszustand. Ich weiß, dass ich träume. Ich habe aber gestern schon erläutert, dass dieses nicht genügt, sondern dass ich wissen muss, auch frei zu handeln, frei handeln zu können, dies oder jenes zu tun. Drittens kommt hinzu, das war hier angesprochen, die Klarheit der Wahrnehmung. Natürlich der Wahrnehmung im phänomenologischen Sinn. Ich habe ja keine echten Wahrnehmungen. Höchstens noch kleine Reizeinflüsse auf mein Gehirn. Aber ich kann schmecken, ich kann Schmerzen spüren, ich kann optische Eindrücke haben, ganz genau wie in der Wachwirklichkeit. Und deswegen ist es so schwierig zu unterscheiden, ob ich träume oder wache, und müsste eigentlich ein Kriterium haben. Ich mache normalerweise einen Realitätstest dann. Herr Sattler, also der Psychotherapeut, hat den Stein hochgehoben. Es könnte aber sein, dass der Stein genauso schwer ist im Traum, im Klartraum, wie im Wachzustand. Es gibt bis heute kein absolut sicheres Kriterium. Gestern hatte ich das ja als rhetorische Frage schon gestellt. Wir haben Kriterien, die darauf hindeuten können. Ich muss aber nochmal unterscheiden. Wenn ich weiß, ich fliege jetzt in der Luft rum oder begegne einer verstorbenen Tante, einem verstorbenen Vater, oder es passiert etwas, was physikalisch vollkommen unmöglich ist, dann weiß ich im Allgemeinen, dass ich träume. Aber solche Kriterien habe ich gerade dann in der Zweifelsphase nicht immer zur Hand. Und der Traum, verzeihen Sie, dass ich den jetzt personifiziere, das dürfte ich nicht, macht das so geschickt, dass gerade dann, wenn man die Frage stellt, träume ich oder wache ich, unwahrscheinlich echt wirkt. Und dass mich andere Leute, das habe ich gestern schon gesagt, noch überreden wollen und davon überzeugen wollen, dass ich selbstverständlich im Wachzustand bin, weil er doch genau dasselbe vor sich hat, was ich vor sich habe, weil ich doch Schmerzen spüren könnte und so weiter. Wir haben ein Kriterium gefunden, das relativ oft dazu führt, dass man erkennt, dass man träumt. Ich weiß nicht, ob das dem Mikrofon jetzt wehtut. Ich drehe mich nicht schnell um die Achse, wenn man sich um die eigene Achse dreht, um 360 Grad. Und bleibt stehen, dreht man sich im Traum meistens weiter oder umgekehrt, das nennt man induzierte Bewegung, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, die Umwelt dreht sich im Gegensinn um einen. Das hängt also mit verschiedenen physiologischen Vorgängen zusammen, darüber habe ich geschrieben, die kann ich aber hier im Einzelnen nicht erörtern. Das ist das allerwichtigste Kriterium. Nur, das können Sie nicht immer anwenden. Herr Sattler hat in seinem Traum ja schon die Schwierigkeit, dass die Leute dazuguckten und so weiter. Wenn das dann Traumpersonen sind, ist es nicht schlimm. Aber wenn es wirkliche Personen sind und ich drehe mich jetzt um die Achse oder versuche hochzuspringen oder irgendwas Unmögliches zu machen, was sonst nicht möglich ist im Wachzustand, dann besteht die Gefahr, dass wir mich in die Nervenklinik schicken. Stellen Sie sich vor, also ich würde mich jetzt vollkommen unmotiviert um die eigene Achse drehen und solche Realitätstests durchführen. Das ist ein Problem. Aber wir haben einen guten Trick. In der Zweifelsphase, das nennt man auch die prä-luzide Phase, wo ich mir nicht sicher bin, träume ich oder wache ich, frage ich mich am besten, was ist vorher passiert, weil halt in der Zweifelsphase alles so der Wachrealität normalerweise entspricht. Es scheint die Tendenz zu bestehen, dass gewisse Widerstände da sind, die mich erkennen lassen, dass ein Traum vorhanden ist. Ich habe Ihnen gestern dazu Beispiele gebracht, die meisten waren ja wohl da, denken Sie nur an das Beispiel von der Umkehrbrille. Ich will jetzt, und dazu könnte man hier vielleicht die erste Folie nehmen, nachdem ich die Hauptkriterien des Klartraums genannt habe, aber vielleicht sage ich es nochmal, Klarheit, dass ich träume, Klarheit der eigenen Entscheidungsfähigkeit, was noch wichtig ist, Klarheit der Erinnerung an die Ereignisse. Gut, darüber kann man immer zweifeln, aber im Klartraum erinnert man sich ja nicht nur daran, dass ich zum Beispiel einen roten Baum gesehen habe, sondern ich erinnere mich zum Beispiel, wenn es um das Farbproblem geht, träume ich farbig oder nicht, an das Urteil, das ich gefällt habe, das ich registriert habe, ich habe rot gesehen, ich habe eine Farbe gesehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf die ich aber später erst eingehe, während des Klarträumens über einen Augenbewegungscode, und dazu haben wir eine Apparatur entwickelt, Informationen nach außen zu gehen, geben. Natürlich können wir durch einen solchen Code nicht große Geschichten erzählen, sondern nur gewisse Ja-Nein-Entscheidungen nach außen kundgeben. So, viele haben sich interessiert, ich wurde gestern schon gelöchert von jeder Seite, wie kann man das lernen? Hier sind 10 Regeln, wie Sie das Klarträumen erlernen können. Ich hoffe, dass Sie das alle auch von hinten lesen können. Ist das der Fall? Nicht? Nicht der Fall. Dann lese ich selbst mal vor und gehe drauf ein. Also einige vorne können es wohl lesen oder auch nicht. Doch, dann können wir das Bild stehen lassen. Stellen Sie sich tagsüber, dort steht jeden Tag, mehrmals ernsthaft die kritische Frage, ob Sie wachen oder träumen. Nicht einfach übergehend, wache ich oder träume ich, auch ganz klar, hier bin ich jetzt im Saal von Tirol, halte einen Vortrag und so weiter, ist klar, Wachzustand, übergehe das. Nein, ich muss genau gucken, ist irgendwas in der Wahrnehmung verändert, mach eventuell einen Test. Ich stelle mir, wenn ich die Frage stelle, direkt vor, dass ich intensiv träume, das ist die erste Auflage also von meinem Buch, da ist noch ein Druckfehler, sehen Sie, da müsste man Sie groß schreiben. Stellen Sie sich dabei intensiv vor, dass Sie träumen, sonst nehmen Sie die Frage nicht ernst. Also ich muss jetzt mir vorstellen, Sie sind alle Traumfiguren, so viele auf einmal würde ich gar nicht verdauen, also meine ich. Stellen Sie die kritische Frage immer in Situationen, die auch für Träume charakteristisch sein könnten. Also wenn etwas Ungewöhnliches geschieht, wenn Sie zum Beispiel im Lotto gewinnen oder wenn etwas ganz Überraschendes geschieht oder wenn etwas passiert, was sogar unmöglich ist, also physikalisch unmöglich oder von Ihrem Wissen von der Wachwelt her unmöglich, im Widerspruch steht zu Ihrem Wissen. Da kommt eine Frage. Ich komme doch jetzt erst zu Nummer 3. Nein, ich habe gesagt, stellen Sie sich intensiv vor, dass Sie fragen. 4 hatte ich nur kurz berührt und ging von dort wieder zu 2 zurück. Also, stellen Sie sich die kritische Frage immer in Situationen, die auch für Träume charakteristisch sein können, haben wir behandelt. Falls Sie wiederkehrende Träume haben, stellen Sie sich immer dann die kritische Frage, wenn Sie sich in einem dieser Träumen ähnelnden Situationen befinden. Das kann zum Beispiel eine emotionale Situation sein. Viele Leute leiden unter peinlichen Träumen. Wenn Sie dann eine peinliche Situation im Wachzustand erleben, stellen Sie sich dann die Frage, ob Sie träumen. Interessant ist, das stellt nicht jeder die Frage, weil er zu sehr von der Situation gefangen ist. Lernt er es aber, dann verschwindet ein Großteil der Peinlichkeit. Hat man Angstträume? Stellt man sich immer in Situationen, wenn Ängste auftreten, die Frage, träume ich oder wache ich? Habe ich zu spät kommen Träume, also ich nenne jetzt ganz typische Träume, dass irgendwie was nicht klappt, ich komme da nicht hin. Stellen Sie sich immer in Situationen, wo Sie das Gefühl haben, ich komme zu spät, wie ich heute also bei der Rezeption erst noch das regeln musste und dann noch ganz schnell hierher laufen musste, hätte ich mir auch die Frage stellen sollen eigentlich, träume ich oder wache ich? Aber ich bin ja noch rechtzeitig angekommen. Aber auch wenn Sie Gegenständen begegnen oder Gestalten mythologischer Art, tierischer Art oder menschlicher Art, die immer wieder in Ihren Träumen erscheinen, stellen Sie sich die Frage, wenn Sie im Wachzustand solchen Figuren begegnen. Gut, ich habe auch mythologische Figuren genannt, die werden Ihnen selten begegnen. Aber ich nenne ein Beispiel zum Beispiel, Beispiel zweimal gesagt. Ein Assistent von mir, der hat immer von Hunden geträumt, immer etwas übertrieben. Wenn wir mittags zum Essen ging durch die Straße, begegnete er so viel Hunden, die da rumstreunten. Bei jedem Hund hat er geguckt, sich die Frage gestellt, hat ab und zu mal gefragt, wer bist du? Der Hund hat meistens nur geknurrt. Aber dadurch kam er innerhalb kürzester Zeit, der hat im Mai angefangen und hatte Ende des Jahres also über 200 Klarträume. Die wurden immer größer. Also wenn Sie wiederkehrende Träume haben, auch wiederkehrende Albträume, die können Sie ganz leicht auflösen auf die Art und Sie kommen zur Klarheit im Traum. So, nächster Punkt. Ja, Sie fliegen häufig im Traum oder schweben im Traum. Dann stellen Sie sich intensiv vor, in entspanntem Zustand, Sie fliegen jetzt. Und stellen sich dann die Frage, ist das ein Wachzustand oder Traumzustand? Wenn Sie dann tatsächlich im Traum fliegen, kommen dann automatisch assoziativ, aufs Wort kommt es nicht so genau an, ich habe nämlich was gegen die Assoziationspsychologie. Freud hätte jetzt seine Freude dran. Dann stellt sich also automatisch die Frage dann auch im Traum. Ist es ein Traum oder ist es kein Traum? Dann brauchen Sie kein Kriterium. Wenn Sie in der Luft schweben und fliegen, wissen Sie, Sie träumen. Der siebte Punkt hat etwas zu tun mit der Autosuggestion. Also die 10 Regeln, die haben verschiedene Untergliederungen. Eine Reflexion, die kritische Frage, eine Autosuggestion und eine gewisse Intention. Auf die Intention komme ich noch. Die Autosuggestion besteht darin, dass vor dem Einschlafen Sie den Gedanken sich stellen, ich werde einen Klartraum haben. Beim Mittagsschlaf können Sie sich die Frage dann auch stellen. Wenn Sie sich zu Anfang nur schlecht an Ihre gewöhnlichen Träume erinnern können, führen Sie für einige Zeit ein Traumtagebuch. Sie können kein Klartraumtagebuch führen. Der erste Klartraum vielleicht eine halbe Seite, aber für den letzten Klartraum, also nach einem Jahr, müssten Sie so ein Büchlein füllen, wenn Sie sich alles notieren würden, an das Sie sich erinnern könnten. Sie haben nämlich ein unwahrscheinliches Gedächtnis, eine Erinnerung an die Klarträume. Nehmen Sie sich vor, im Traum eine ganz bestimmte, einfache Handlung auszuführen. Warum? Dann kommen Sie zur Klarheit darüber, dass Sie dies oder jenes tun können. Das ist ganz wichtig. Sonst kommen Sie eventuell nur zur Klarheit, das ist ein Traum. Aber dass Sie frei handeln können, dies oder jenes tun können, das können Sie häufig dann nicht. Es gibt sehr viele Leute, denen der Gedanke gekommen ist, das ist ja nur ein Traum, die aber daraus keinen Nutzen ziehen konnten. Freud übrigens schildert an 6 Stellen Fälle, wo Leute den Gedanken hatten, das ist ja nur ein Traum. Er erklärt das als Abwehr, aber das hat mit einem echten Klartraum überhaupt nichts zu tun. Üben Sie regelmäßig, aber nicht verbissen, das gilt natürlich für jede Suggestion. Wenn Sie jetzt sich sagen, ich muss jetzt klarträumen, die nächste Nacht werde ich einen Klartraum haben, dann kriegen Sie keinen. Der nächste Klartraum, der erste Klartraum kommt bestimmt. Den Werbespruch kennen Sie wahrscheinlich. Also der kommt mit Sicherheit bestimmt, wenn Sie sich an die Regeln halten. Ich darf mal vielleicht jetzt um das nächste Bild hier bitten. Es geht jetzt um das Verhalten im Klartraum. In dem Buch also stehen viel mehr Anleitungen, aber ich habe jetzt bewusst die feindlichen Figuren bevorzugt und nicht die freundlichen Figuren. Feindlichen Figuren stellen meistens also abgespaltene Teile der Persönlichkeit dar, würde Perls sagen, Freud würde sagen, verdrängte Teile der Persönlichkeit. Wir würden sagen, isolierte Teile der Persönlichkeit. Und der Gegensatz zwischen dem Ich und dieser feindlichen Figur, zwischen dem Traum-Ich, stellt einen seelischen Konflikt dar. Der muss nicht unbedingt immer innerseelischer Art sein, der kann auch psychosozialer Art sein. Das kriegen Sie raus, indem Sie einfach sich der Traumfigur stellen. Sie brauchen keinen Psychotherapeuten, Sie sind Ihr eigener Psychotherapeut während des Träumens. Obwohl, wenn Sie, das muss ich deutlich sagen, glauben, mit Ihren eigenen Problemen nicht allein fertig zu werden, dann sollten Sie einen Psychotherapeuten aufsuchen. Es gibt Psychotherapeuten jetzt in aller Welt, die die Klartraumtechnik auch anwenden. Wir hatten sie zuerst angewandt, also Norbert Sattler, den Sie im Film gesehen haben. Aber dann kam England, Frankreich und die USA. Jetzt fragen Sie am besten die Person, wer bist du? Was willst du? Wer bin ich? Können wir uns einigen? Nicht alle Fragen hintereinander, sie kommen auf diese Weise ins Gespräch. Beispiele hatte ich Ihnen schon genannt. Meistens geschieht dann etwas Seltsames, die Figur scheint sich zu verwandeln. Das heißt, sie scheint sich nicht zu verwandeln, sondern verwandelt sich wirklich. Ich habe erzählt das Beispiel, wo sich der Tiger in meinen Vater verwandelt hat. Ich erzähle jetzt mal ein anderes Beispiel von einer jungen Dame, die sehr schüchtern war, sie war gerade Lehrerin geworden und das Licht hier blendet mich ein bisschen stark, aber nicht so stark, ich gucke da nach der Seite, wenn es sein muss. So, ich komme zurück zu der jungen Dame, die hatte folgenden Traum, war sehr schüchtern, konnte nicht mit Männern umgehen, hatte Angst vor ihrer Sexualität. Sie sah im Traum, zuerst in einem Klartraum, einen Pilz. Sie blieb stehen und wollte wissen, was das für ein Pilz ist. Jetzt kann man wieder an Freud denken, Penissymbol. Der Pilz verwandelte sich in eine Schlange. Die Schlange kam ganz gefährlich auf sie zu, sie blieb aber stehen, mutig, sie wusste ja, man darf nicht weglaufen, hat das von mir gesagt bekommen, man muss sich den eigenen Problemen stellen, man muss die Stirn bieten, die Konfrontation suchen. Aus der Schlange wurde ein Vogel, der auf einen Baum flog und aus dem Vogel sofort ein Prinz, also eine menschliche Gestalt. Und sie sagte, das ist ja ein wunderschöner Prinz, und so stelle ich mir eigentlich meinen Ehegemahl vor. Aber auf den hohen Baum komme ich ja gar nicht. Dann möchte ich schon lieber was haben, mit dem ich spielen könnte, mit dem ich umgehen kann. Da verwandelt sich der Prinz zurück in einen Delfin. Er sprang ins Wasser und war ein Delfin. Interessant an dem Ganzen ist die phylogenetische Reihenfolge. Eine Pflanze wird ja zur Schlange, zum Reptil, ein Reptil zum Vogel. Genau entspricht das der phylogenetischen Entwicklung. Und aus dem Vogel wird ein Mensch. Und dann geht es wieder zurück erstmal. Sie hat ihre Problematik erkannt, also ihre Einstellung zur Sexualität und Liebe. Wir sehen die immer zusammen. Wir sehen unter der Sexualität nichts Böses oder niederen Trieb, auch nicht unter der Aggression, sondern er wird erst zu einem niederen durch falsche Erziehung. Sie hat gesehen, dass sie einfach Angst hat vor der Sexualität, auf der anderen Seite den Wunsch hatte nach einem Partner. Aber sie steckte sich ihr Ziel, wie man heute damals gesagt hätte, als Backfisch oder heute als Teenager zu hoch. Den Märchenprinz, den kann sie auch nicht erreichen. Sie hat aufgrund des Traumes eingesehen, die wahren Verhältnisse ihrer Persönlichkeitsstruktur, ist glücklich verheiratet, der Traum hat ihr viel gebracht. Sie kam dann danach, und das ist sehr häufig, ich müsste immer Traumserien eigentlich erzählen, dann wird das viel interessanter, danach an einen Ort, und da spürte sie sich unwahrscheinlich voller Kraft im Traum, und zwar im Klartraum. Und da war ein Stein, von dem die Kraft ausging. Und sie fühlte sich, das war kurz nach dem anderen Traum, ganz stark und wollte den Stein mitnehmen. Und dann kam eine Stimme von oben. Den Stein kannst du nicht mitnehmen, aber die neue Kraft kannst du mitnehmen. Und das war ein ganz entscheidender Einschnitt in ihrem Leben gewesen. Ich muss jetzt auf die Uhr gucken. Kampf steht dort. Der Meinung, und ich habe das auch immer geschrieben, meinen ersten Veröffentlichungen, dass der Kampf nicht notwendig ist. Es wird häufig berichtet von einem Volksstamm der Senoi, in dem der Kampf mit dem Traumgegner eine große Rolle spielt, indem man den Gegner besiegt und sich dessen Kräfte aneignet. Ich habe immer gesagt, das stimmt nicht und habe es immer geschrieben, mich davon distanziert. Heutzutage weiß man, nicht mit Sicherheit, aber manche Forscher behaupten, dass die ganze Theorie von dem Volk der Senoi, in Malaysia war der Volksstamm zu Hause, frei erfunden wurde von dem Anthropologen Kilton Stewart. Wenn Sie die Bücher lesen, viele von Ihnen interessieren sich, nehme ich an, für Träume, sonst wären Sie nicht gekommen, von der englischen Psychologin Faraday, die kämpft auch noch, die befürwortet den Kampf. Wenn Sie andere Bücher lesen, von Garfield in ihrem ersten Buch, da wird auch gekämpft. Kampf führt zu nichts. Sie können Ihren Vater, und das kann ich Ihnen von meinen Träumen erzählen, töten, der steht immer wieder auf. Sie können ihn begraben, der kommt im nächsten Traum wieder vor. Er lässt Sie nur in Ruhe, wenn Sie sich mit ihm aussöhnen. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Der fortgeschrittene Klarträumer braucht nicht zu kämpfen und er soll von Anfang an nicht kämpfen. Er soll nur stehen bleiben und die innere Bereitschaft haben, sich dem Problem zu stellen. Allein die innere Bereitschaft, wir haben das untersucht und das ist statistisch bedeutsam, nicht signifikant, weil ich gegen die Signifikanztheorie viele Aufsätze geschrieben habe. Das ist nicht keine richtige statistische Methode. Statistisch bedeutsam nach der Bayesian-Statistik, dass die Einstellung die Hauptrolle spielt. Das haben wir also bei vielen Versuchspersonen gemacht, indem wir, ich will was zu unserer Methodik sagen, hätte ich schon längst sagen müssen, ein Versuchsleiter sagt, mach das im Traum, variiere das, er hat meistens zwei Gruppen, drei Gruppen, variiert ihr das so, variiert ihr das so und unabhängig davon, was die Einzelnen erlebt haben, kommt dann das Gleiche im Allgemeinen raus und so kamen wir zu unseren Gesetzmäßigkeiten. Die sind also alle belegt und sind nachgemacht worden, das sind ja wiederholbare Experimente, zuerst von Franzosen, und die haben das dann in den USA gezeigt und die USA hatten andere Methoden. Die Franzosen haben denen gesagt, dass unsere Methoden von Frankfurt, wir haben die ersten Untersuchungen durchgeführt, also lange Jahre vor den anderen, dass unsere Methoden die richtigen sind. Nie Aggression, sondern Streitgespräch und Zurückweisen, immer Drohung, immer Reglementierung, Zurückweisen, versuchen, an die Hand zu geben und sich zu versöhnen. Meistens haben die was Wichtiges zu sagen, aber die dürfen nicht drohend kommen. Und man selbst soll auch nicht aggressiv sein. Nach dem Kampf, also das unschädlich machen, was im Buch steht, würde ich heute nicht mehr so akzeptieren. Man trennt sich besser, man distanziert sich, wie es auf der rechten Seite steht. Das ist viel besser und zwar innerlich. Ich will Ihnen davon ein Beispiel erzählen, von mir selbst. Ich startete zu einem Flug. Ich gehe übrigens nicht über die Technik zum Klartraum, sondern über andere, über Hypnagogetechniken sofort in den Klartraum, indem ich beim Einschlafen das Bewusstsein bewahre. Das kann ich aber hier nicht schildern. Da gibt es also mindestens 10 Techniken, die ich nicht hier auseinanderhalten kann. Da müssten Sie also schon in die Literatur reinschauen. Wusste also, dass ich träume, starte dann meistens zum Flug und wollte landen. Jetzt war unten ein Hund, irgendwie ein hundsköpfiges Wesen, muss ich sagen, von menschlicher Gestalt, aber hat einen Hundekopf gehabt. Und er schrie mich an. Fliegen gibt's überhaupt nicht, das ist physikalisch unmöglich, das gehört verboten, ich rufe die Polizei. Allein schon wegen des Widerspruches, er sagt ja, Fliegen gibt's nicht, und auf der anderen Seite ruft er die Polizei, wusste ich, irgendwie ist das ein merkwürdiger Kerl. Ich fragte ihn, wie es so meine Art ist, wer bist du denn? Da verwandelte er sich, wurde aber zum echten Hund, nahm aber jetzt umgekehrt menschliche Züge an. Und es waren die Züge von mehreren Kollegen, des behavioristisch orientierten Kollegen. Also das war eine Mischfigur. Mein Lehrer, der es gut mit mir meinte, erschien auch. Und sogar mein Vater erschien noch. Also der hat dauernd sein Gesicht verwechselt. Und dann habe ich gefragt, also wer bist du? Nach der Verwandlung dann nochmal. Und dann hat er gesagt, ein Oberhund. Und ich hatte so viel gelesen über die Theorie von Perls, über Faraday, und wusste, aber Top-Dog und Underdog, all das wusste ich, kannte die Theorie. Aber mir kam nicht im Moment der Gedanke, dass Oberhund ja einfach Top-Dog heißt. Der Gedanke kam mir nicht, dann kam mir der Gedanke. Aber mit Spätzündung. So wie es häufig, also bei Dick und Doof ist, die irgendwas sehen, dann mit Spätzündung dann irgendwas mitkriegen. Da habe ich gedacht, das war ich nur so dumm. Und wusste dann genau, dass das mein Problem darstellt. Und das ist die höchste Stufe der Klarheit, die man erreicht, wenn man erkennt, was der Traum eigentlich symbolisiert. Das wird nicht immer erreicht und es ist auch kein notwendiges Kriterium zur Definition des Klartraums, sonst hätte ich das vorher schon genannt. Das ist nur die höchste Stufe dann. Und ich wusste aber, das sind ja letztlich meine eigenen Ängste, das zu veröffentlichen, was ich über Klarträumen müsste. Ich wurde ja so oft gewarnt von allen möglichen Leuten, ich könnte nie die akademische Laufbahn einschlagen. Ich war damals noch Assistent, wenn ich über sowas schreiben würde. Das wäre ja parapsychologisch. Davon abgesehen hat das Ganze, was ich bisher vorgetragen, mit Parapsychologie nicht das Geringste zu tun, obwohl Klarträume in der Parapsychologie schon bekannt waren, in der Psychologie überhaupt nichts. Ich wusste also, dass meine Situation wird dargestellt. Ich wollte nämlich was veröffentlichen und beschäftigte mich mit dem Gedanken, kann ich das schreiben oder kann ich das nicht schreiben? Und sah dann alle die Gesichter, die mich gewarnt hatten, dazu noch meinen Vater. Das heißt also, das Problem führt viel weiter zurück in die Kindheit. Ich bin ziemlich, muss ich sagen, autoritär erzogen worden und glaubte deswegen den Professoren, die es besser und gut mit mir meinten. Ich habe es aber dann trotzdem veröffentlicht, und zwar deswegen, weil in dem Traum mir der Gedanke kam, wenn so einer kommt, nein, das sind meine eigenen Ängste. Ich veröffentliche was. Und in diesem Moment schrumpft der Hund und wird zu einem Hündchen, und zwischen mir, ich war ja immer noch in der Luft, wuchs ein Zaun und dem Hund. Ich flog dann weg und er wurde klein und verschwand vollkommen. Das ist also ein typisches Beispiel für das Distanzieren, wie es hier heißt. Ich bringe jetzt aber ein nächstes Bild, das etwas ausführlicher ist und aus einem wissenschaftlichen Buch ist. Ist leider in Englisch, aber das werden Sie verstehen und ich werde es auch übersetzen. Dürfte ich jetzt das nächste haben? Ach so, da kommt jetzt, glaube ich, erst der Perls, den kann man noch kurz zeigen. Also es sind nur noch zwei Bilder. Ich habe ja gesagt, dass man manchmal Teile abspaltet der Persönlichkeit und dass es drauf ankommt, weil die Abspaltung zu einem Konflikt führt, dass man sich wieder einigt mit diesem Teil und sich die Kräfte zurücknimmt. Dass nicht zwei Teile der Persönlichkeit, ich habe ja gestern gesagt, wir verstehen unter Persönlichkeit keine vollkommene Einheit, sondern Teilsysteme, die aber miteinander kooperieren sollen und harmonisch kooperieren sollen. Leider ist es aber so, dass Teilsysteme der Persönlichkeit gegeneinander arbeiten. Und sie arbeiten gegeneinander, wenn ich sie zum Beispiel abspalte und nicht wahrhaben will. Sie kommen dann zum Vorschein irgendwie durch Symptome. Im Traum, der Traum ist auch dann als Symptom aufzufassen, oder als Störung, als psychische, rein psychische Störung, Neurose zum Beispiel, oder als psychosomatische Störung.
Auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Introjektion. Der Ausdruck stammt von dem ungarischen Psychoanalytiker Ferenczi. Hat etwas zu tun mit dem Oberbegriff der Identifikation, der ja von Freud stammt. Es wird etwas übernommen, zum Beispiel vom Vater, vom autoritären Vater. Freud sagt dann, das wird zum Über-Ich. Perls würde sagen, das wird zu einem Top-Dog. Also er unterscheidet nicht nur Über-Ich, sondern es gibt verschiedene Arten von Top-Dogs. Beide Theorien, habe ich gestern schon gesagt, kann ich nicht voll akzeptieren, aus erkenntnistheoretischen Gründen, und die haben auch praktische Folgen, was ich aber nur in meinen in wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben habe und hier nicht auseinandersetzen kann. Ich wurde danach gefragt und mir wurde auch gesagt, dass ich das bringen kann. Das geht nicht im Laufe der Zeit.
Ich muss nochmal sagen, über das Thema hier halte ich normalerweise eine zweisemestrige Lehrveranstaltung.
Aber Sie sehen hier deutlich den Unterschied zwischen Projektion,
das war ein ursprünglicher Teil der Persönlichkeit,
den ich mir wieder aneignen muss. Das Bild hier zum Beispiel von Perls unten würde ich nicht akzeptieren. Ich würde mich nicht, also von dem, was ich projiziert habe, verschlucken lassen. Sondern umgekehrt, das Ich soll das Projizierte wieder aufnehmen und die Kräfte wieder erobern, die Kräfte, die man ja selbst von sich gegeben hat, die Kräfte, die in dem Bedürfnis, das abgespalten war, vorhanden sind. Das nächste Beispiel, also Introjektion, habe ich erzählt, und unten also charakterisiert sich Perl selbst. Vorlesung, ist es deutlich genug? Gut, Dankeschön. Vorlesung über Assimilation. Ich vertrete die Ansicht, dass wir müssen nun die Tatsache berücksichtigen, dass und so weiter. Das hält er für ganz großen Blödsinn, also die Theorien, seine eigene auch. Und damit hat er auch recht. Also die Theorie, viele Praktiken von Perls sind richtig. Und hier die anderen Bildchen sind gar nicht so falsch, deswegen habe ich das gebracht, weil auch die Bildchen einigermaßen lustig sind und zur Auflockerung dienen könnten. So, jetzt kommen wir zum wissenschaftlichen Bild.
Das ist aus einer englischen Arbeit. Das Buch liegt aus. Die Herausgeber Jane Geckenbach und Steve LaBerge, also die Amerikaner.
Da habe ich meinen Aufsatz alles zusammengefasst über Selbstheilung und Selbstpersönlichkeitswachstum. Die Technik nochmal.
Oben die Konfrontation.
Das waren ungefähr 300 Versuchspersonen, nicht ganz 300 Versuchspersonen.
Das ist nicht wahr.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Alles klar. Ich habe den Knopf nicht gedrückt und dann kam nichts. Also zuerst wieder die Konfrontation, dann der Dialog.
Normalerweise kommt es zu einem Kampf viel häufiger.
Also bei spontanen Klarträumern.
Harmlos werden heißt das, und das heißt Versöhnung. Und Sie sehen, dass über den Dialog es häufiger zur Versöhnung kommt als über den Kampf.
Dass es aber häufig auch zur Trennung kommt, zur Distanzierung, und die Trennung besteht auch nach der Versöhnung, zum Beispiel mit meinem Vater. Mein Vater hat ja gesagt, als ich ihn fragte, kannst du mir helfen? Nein, du kannst deinen Weg jetzt alleine gehen. Und wir haben uns verabschiedet. Bei einem solchen Abschied dankt man normalerweise für all das,
was einem zugute gekommen ist durch den Partner. Das ist so ähnlich, manche werden das Buch kennen, wie die Reise des Helden von Peter Orban, wo auch bei verstorbenen Personen oder bei Personen, die getrennt jetzt sind, die ehemals sich zum Beispiel liebten, aber auseinandergehen, ist es wichtig, Abschied zu nehmen, den Schmerz nochmal im Traum durchzuleben, sich aber die Hand zu geben, sich zu versöhnen und dann auseinanderzugehen. Dazu ein Beispiel noch.
Und zwar stammt das Beispiel von einer jungen Dame, die Schwierigkeiten mit ihrem Vater hatte. Ihr Vater war süchtig gewesen und in der Kindheit war der Vater ihr Liebling eigentlich, ihr Genosse, gegen die Mutter manchmal sogar. Und im Traum ist er dann, als der Vater gestorben war, der ist von seiner Sucht kurz vor dem Tod übrigens losgekommen, als ihr Vater dann gestorben war, begegnet. Und sie hatten sich nochmal gefunden, ihr Vater lächelte nochmal verschmitzt, wie in der Kindheit, so wie wenn sie sich einen Streich ausheckten gegen die Mutter, also war überglücklich, aber es brannten dort auf dem Tisch 3 Kerzen und sie wusste schon genau, wenn die Kerzen abgebrannt sind, müssen wir voneinander Abschied nehmen. Und als der Abschied kam, war das sehr schmerzlich. Sie hat aber Abschied genommen. Sie wusste, ich muss von diesem Teil der Persönlichkeit, der in den letzten Jahren, also mich stark in meiner Entwicklung behindert hat, mich unsicher gemacht hat, mich depressiv gemacht hat, muss ich mich trennen. Und es kam dann zur Trennung. In dem nächsten Traum, ähnlich wie mit dem Traum von der ersten jungen Dame, kam es dann zu folgendem Erlebnis. Also sie hat noch eine ganze Serie von Träumen gehabt. Ich nenne aber ein besonderes. Die Dame hieß Cordula mit Vornamen, das heißt ja Herzchen. Und in dem Traum kam eine Stimme, ich will den Traum nicht ausführlich erzählen, die sagte dann, ab fortan sollst du nicht mehr Cordula, Herzchen heißen, sondern Letizia. Das heißt ja die Freude, der Frohsinn. Sie wusste aber im Moment nicht, was das Wort bedeutet, hatte zwar Latein gehabt, hat dann aber ihre Freunde gefragt und die sagten ihr, ja, das heißt Freude, Frohsinn und sie nennt sich heute Letizia. Wir sind jetzt kurz vor dem Ende, also wegen der Diskussion. Ja, ich könnte da noch folgende andere Techniken ansehen. Im Klartraum selbst jetzt. Die eine wichtige Technik ist die Begegnung mit Traumgestalten, die Versöhnung, ist das wichtigste Ziel. Wenn die Versöhnung nicht möglich ist, muss man sich distanzieren oder trennen von der Figur. In Freundschaft oder eben nicht unbedingt in Freundschaft. Ich habe mich ja nicht in Freundschaft getrennt von dem Beispiel, an das Sie sich noch erinnern können. Es gibt aber die Möglichkeit noch von ganz anderer Art. Und eine Möglichkeit, die ist unserer Meinung nach, wir untersuchen die gerade, von viel größerer Wirksamkeit, nämlich in eine andere Traumfigur hineinzugehen, mit dem Ich-Punkt. Das hört sich jetzt alles merkwürdig an. Was der Ich-Punkt ist, versuchte ich gestern zu erklären, beim normalen Mitteleuropäer. Wenn ich denke, schaue, ist der Ich-Punkt hinter dem Zyklopenauge. Sie erinnern sich, ich sagte, wir schauen in der phänomenalen Welt praktisch trichterförmig aus dem ganzen Vordergrund und nicht mit 2 Augen. 2 Augen sehe ich im Spiegel und von 2 Augen höre ich in der Biologie.
Und zwei Augen spüre ich auch, wenn ich vier mit den Händen dran fasse. Aber normalerweise schaue ich aus dem ganzen Kopf heraus, aus der ganzen Vorderseite des Kopfes heraus. Beim Schauen, beim Nachdenken. Dahinter ist der Ich-Punkt. Ich sagte schon, dass der Franzose Claparède 1925 zum ersten Mal Untersuchungen gemacht hat, um den Ich-Punkt zu lokalisieren. Er hat einfach gefragt, ist das Ich eher hier, ist das Ich hier, ist das Ich hier, ist es hier, ist es hier. Ich hoffe, dass Sie das alles nachvollziehen können. Und es gibt Techniken, dass Sie mit diesem Ich-Punkt einmal in Ihrem Körper wandern können. Und das geht natürlich im Klartraum besser als im Wachzustand. Es geht auch im Wachzustand. Da muss man aber schon sehr fortgeschritten sein in Bezug auf Bewusstseinstechniken. Übrigens gibt es das auch beim Katatymen-Bilderleben als eine Technik. Leuner spricht von einem Däumling. Das ist nichts anderes als der Ich-Punkt, der den Körper durchwandert und somit psychosomatische Störungen entdecken kann, das heißt Organstörungen feststellen kann und psychosomatische, wie er behauptet. Wir können das auch. Wir können aber auch aus dem Körper heraus und sehen uns dann von oben meistens als körperloser Ich-Punkt oder als Ich-Wolke, wie ich sage. Man schwebt dann häufig und kann dann in eine andere Person hinein. Es ist häufig so, dass wenn man eine Person anblickt, man quasi auf dem Blickstrahl in die andere Person wandert und sich jetzt von der Person aus sieht. Also das eine Mädchen, das Liebeskummer hatte, oder wird's zu lang jetzt? Das hatte vor dem Einschlafen, das ist auch wichtig, den Gedanken, warum wird meine Liebe nicht erwidert? Und sie kam in einen Klartraum rein, ich kürze den Traum natürlich ab, und schwebte aus ihrem Körper raus als wolkenartiges Gebilde, dass sie sagte, irgendwie meine Seele, es hatte keine feste Umrisse, war aber auch kein einzelner Punkt. Und ich sah mich jetzt plötzlich von außen, sah auch den Jungen. Ich sah mich weiter handeln und sah auch den Jungen. Und ich schwebte dann weiter zu dem Jungen und in den Jungen hinein und sah aus seinen Augen, dachte mit seinen Gedanken. Sie müssen natürlich vorstellen, das hat nichts mit Telepathie zu tun, sondern das sind natürlich Ihre Gedanken selbst gewesen, die Sie aber im Wachzustand nicht wahrhaben wollte. Sie hatte noch Schwierigkeiten mit der Motorik. Sie hatte gesagt, also der Junge war so schmal und ich war ja ein bisschen breiter und ich hatte so die Schwierigkeiten, wie wenn ich von einem breiten Mercedes vielleicht auf einen Golf umsteige. Also erst Schwierigkeiten mit der Motorik, aber hat dann die Motorik des Jungen übernommen und hat gesehen, warum der Junge sie nicht akzeptieren konnte und ihre Liebe nicht erwidern konnte. Der Traum war auch wieder für sie zunächst schmerzlich, aber über diesen Schmerz hat sie ihre Situation viel klarer gesehen und das Verhältnis zwischen beiden wurde viel besser. Das ist also ein typisches Beispiel des Eindringens in eine andere Person. Es gibt aber noch eine unheimliche Variante von Möglichkeiten. Und da mich das Thema selbst so begeistert, tut es mir leid, dass ich jetzt Schluss machen muss. Thank you.